Hier ist Kontrafunk, die Stimme der Vernunft, heute mit dem Schwerpunktthema Ukraine. Dieser Krieg erreicht uns nicht nur durch das Schicksal geflüchteter Menschen oder durch massive Inflation. Drohnenaufnahmen lassen uns auf das Schlachtfeld blicken. Ukrainer überrennen russische Stellungen, Minenfelder werden den Ukrainern zum Verhängnis und Kamikaze-Drohnen schlagen in Odessa ein. Nur eines suchen wir vergeblich, die Hoffnung auf Frieden. Über diesen Konflikt spreche ich nun mit Jürgen Rose. Der ehemalige Offizier der Bundeswehr verweigerte der Bundeswehr aus Gewissensgründen den Gehorsam und schied dann aus. Außerdem engagiert er sich für den Frieden beim Darmstädter Signal. Das ist eine Vereinigung kritischer, ehemaliger und aktueller Soldaten. Herr Rose, schönen guten Tag.
Grüß Gott aus München.
Vor rund 3 Wochen wurde die Krimbrücke angegriffen. Es folgten dann massive russische Schläge, unter anderem auf die Energieversorgung. Was meinen Sie, wird die Ukraine im kommenden Winter möglicherweise ohne Wärme und Strom dastehen?
Das kann gut möglich sein. Ich hatte mich ohnehin schon, wenn ich den Verlauf des Krieges beobachte, seit Februar darüber gewundert, dass die russischen Streitkräfte lange Zeit eben diese Zielprioritäten nicht hatten, denn im Grunde genommen muss man sich nur die US-amerikanische Luftkriegsstrategie anschauen, die gegen Jugoslawien, gegen den Irak, in Afghanistan praktiziert wurde. Es gibt da einen Colonel Warden, der hat diese Strategie entwickelt und da fallen Angriffe auf die Infrastruktur, insbesondere auf die Energieinfrastruktur, unter dem Begriff Organic Essentials. Das ist die zweithöchste Zielpriorität für den Angriff auf einen Gegner. Die höchste Priorität ist die gegnerische Führung, also Leadership. Das wären also direkte Angriffe beispielsweise auf den Präsidenten Zelensky und den Verteidigungsminister oder andere hochrangige Regierungsmitarbeiter. Aber danach folgt sofort Organic Essentials. Darunter versteht man die Energieversorgung, Strom, Öl, Gas. Und das erst jetzt gekommen, lässt darauf zurückschließen, dass die russischen Streitkräfte eben lange Zeit nicht darauf aus waren, die Ukraine komplett in Schutt und Asche zu legen und insbesondere eben die Zivilbevölkerung lange Zeit nicht im Visier hatten.
Das widerspricht aber eindeutig der westlichen Lesart. In unserer westlichen Lesart ist von einem bestialischen Krieg und einem Krieg gegen die Zivilbevölkerung schon seit langer Zeit zu lesen.
Ja, das fällt alles unter die Begrifflichkeit NATO-Propaganda. Man kann das sehr schön nachlesen bei Anne Morelli, das ist eine sehr spannende Autorin, die hat jüngst ein Buch veröffentlicht über Propaganda in Zeiten des Krieges und da sind 10 Prinzipien aufgelistet, unter denen Kriegspropaganda erfolgt oder nach denen die Kriegspropaganda sich richtet. Und da kann man dann natürlich nachlesen, dass es immer darum geht, den Feind so bestialisch wie möglich, so schlecht wie möglich, so widerwärtig wie möglich erscheinen zu lassen und dass man selber auf der Seite der Guten steht und so. Das kann man alles vergessen. Forget all after good morning, das fällt unter Propaganda. Und leider ist es so, dass die etablierten Mainstream-Medien im Westen, in NATO-Stan, kann man sagen, komplett sich selber gleichgeschaltet haben. Die sind auf Linie und man bekommt keine unabhängigen Informationen im Westen über den Kriegsverlauf. Außer man geht eben in die Schweiz oder nach Österreich, also in neutrale Staaten. Da findet man noch Zeitgenossen, die da aktiv sind und einigermaßen objektiv Informationen verbreiten.
Nun aber scheint diese Strategie sich ja geändert zu haben. Ist das aus Ihrer Sicht ein Zeichen der Stärke oder der Schwäche Russlands?
Nun, es ist ein Zeichen der Eskalation. Der Punkt ist, dass der Westen beschlossen hat, bis zum letzten Ukrainer Krieg zu führen. Es war ja so, dass im April dieses Jahres die Zelensky-Regierung schon bereit war für eine Einigung mit Russland. Und dann Boris Johnson wurde eben nach Kiew entsandt, um das zu sabotieren, weil die US-Amerikaner, neulich konnte man im Internet einen ehemaligen US-General verfolgen, der eben klar gemacht hat, wir haben da 66 Milliarden Dollar bis jetzt investiert in diesen Krieg und wir wollen da einen Return on Invest haben und es kommt gar nicht in Frage, dass ihr kapituliert. Und der Westen unterstützt eben mit seinen Waffenlieferungen und vor allen Dingen aber auch mit den Möglichkeiten, die er hat, die ukrainische Militärführung, den Generalstab mit einem Echtzeit-Lagebild zu versorgen, mit Flugzeugen, die den Luftraum überwachen, mit Flugzeugen, die den Boden überwachen, mit Flugzeugen, die den gesamten Funkverkehr überwachen, bekommen die ukrainischen Streitkräfte ein Echtzeit-Lagebild und haben deswegen Informationsüberlegenheit und die Dominanz sozusagen auf dem Gefechtsfeld, was die Information und die Fähigkeit zu führen, militärische Verbände zu führen, betrifft. Und da tun sie mittlerweile sehr erfolgreich. Das haben wir im September gesehen mit der Offensive im Raum Charkow. Und wir sehen das jetzt schon wieder im Raum Cherson. Und das macht die Stärke der ukrainischen Verbände aus. Und das führt dazu, dass der Krieg immer weiter eskaliert, weil natürlich auch die russische Führung nicht geneigt ist, sozusagen vor den ukrainischen Verbänden zu kapitulieren. Und dann eskaliert man die Schärfe und die Intensität des Krieges. Und jetzt kommen praktisch Ziele ins Visier, die man bisher nicht ins Visier genommen hat, wie die Stromversorgung, die natürlich essentiell ist. Ohne Strom kann weder auf die Dauer ein Militärapparat betrieben werden, da noch am längsten, weil die haben noch Stromerzeugungsaggregate, aber die Zivilgesellschaft natürlich ist ohne Strom praktisch nicht überlebensfähig.
Nun gibt es ja die Forderung von einigen US-Demokraten, also von Abgeordneten, dass es jetzt Friedensverhandlungen geben soll. Präsident Joe Biden hat darauf geantwortet, das ist die Entscheidung der Ukraine, und zwar eine freie Entscheidung der Ukrainer. Das widerspricht aber dem, was Sie gerade gesagt haben.
Das ist auch eine völlig absurde Propagandabehauptung. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, und das kann man nachlesen in einem Interview, das der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr neulich gegeben hat, Harald Kujat. Und Harald Kujat berichtete eben darüber, dass im April das Zelensky-Regime bereit war, sich mit der russischen Führung zu einigen über ein Waffenstillstandsabkommen und über eine Friedensregelung, eine mögliche. Und daraufhin wurde ihm der damalige Regierungschef Großbritanniens, was ja eben auch an der Vorbereitung und Auslösung dieses Krieges beteiligt war, bis über die Halskrause. Nicht nur die Amerikaner alleine haben das gemacht, sondern die Briten waren eben mit dabei und die Kanadier und andere NATO-Staaten auch. Boris Johnson wurde eben nach Kiew entsandt und hat dem Zelensky ganz klar gemacht, dass es gar nicht in Frage kommt, mit den Russen zu diesem Zeitpunkt im April ein Waffenstillstandsabkommen zu verhandeln, sondern dass jetzt erstmal gekämpft wird. Und zwar geht es ja darum, in diesem Krieg nicht um Demokratie, Freiheit und so weiter, sondern es geht letztlich darum, Russland zu zerstören. Das ist die eigentliche Zielsetzung dieses Krieges. Man hat diesen Krieg provoziert, man hat ihn 8 Jahre lang vorbereitet, indem man die ukrainische Armee ausgebildet hat, vor allen Dingen aufgerüstet hat, immer in Übereinstimmung mit der jeweiligen ukrainischen Führung. Also Poroschenko, der damalige Regierungschef, hatte schon im Jahr 2015 angeordnet. Das war unmittelbar nach der Sezession der Krim und der Gründung dieser Donbass-Republiken, dass die Streitkräfte nach NATO-Standards ausgebildet und ausgerüstet werden, dass sie sozusagen umgerüstet werden auf NATO-Standard, inklusive der Übernahme der Dienstgradstrukturen. Der spätere Präsidentenberater Alexei Arestovich, der Chefberater war von Zelensky, hat im Jahr 2019 ganz klar vorausgesagt, dass es einen großen Krieg mit Russland geben wird, zu 99,9%. Der Hintergrund war, ohne diesen Krieg, sagte er, und ohne dass wir die Russen geschlagen haben, können wir nicht in die NATO eintreten. Das heißt, dieser Krieg ist provoziert worden von, und zwar sehenden Auges und bewusst in Übereinstimmung, im Konsens zwischen den ukrainischen Ultranationalisten und den westlichen NATO-Führern.
Wenn Zelensky also im April diesen Jahres darüber nachgedacht hat, Friedensverhandlungen mit Russland zu beginnen, dann wäre das zu einem Zeitpunkt gewesen, wo der militärisch natürlich schlechter dastand als jetzt. Boris Johnson hat dann also interveniert und hat der Ukraine jetzt ja möglicherweise eine deutlich bessere Ausgangsposition verschafft für Friedensverhandlungen. Also wäre das ja ein Fehler, militärischer Fehler von Zelensky gewesen, zu diesem Zeitpunkt zu verhandeln.
Ja, Zelensky war gar nicht letztlich nicht frei in seiner Entscheidung. Interessant ist ja, dass es zweimal Delegationen gab, die in die Türkei entsandt wurden, denn diese Verhandlungen fanden ja unter der Schirmherrschaft von Erdogan statt. Und jeweils 24 Stunden später, nachdem diese Waffenstillstandsverhandlungen da eingeleitet worden war, ist in Brüssel die EU hergegangen und hat gesagt, im ersten Fall, die Ukraine wird mit 450 Millionen Euro unterstützt für Waffenkäufe, und im zweiten Fall haben sie nochmal 500 Millionen nachgeschoben. Das Problem für Zelensky war ja, dass er, und ist ja bis heute im Grunde genommen so, dass er sich nicht sicher sein kann, wie viel Hilfe bekommt er? Und ganz am Anfang war auch noch nicht klar, dass der Westen sozusagen mit allen Mitteln, die er hat, die Ukraine so unterstützen würde, wie er das bis heute tut. Interessant ist ja auch, wenn man das genau beobachtet, wie dosiert diese militärische Unterstützung erfolgt. Die Ukrainer bekommen zum Beispiel bis heute keine schweren Kampfpanzer und Schützenpanzer westlicher Bauart, weil man offenbar im Westen nicht will, dass der Krieg sozusagen schnell eskaliert und dann auch schnell schnell beendet wird unter Umständen zugunsten der Ukraine, sondern es geht darum, den Krieg möglichst lange hinzuziehen, um Russland ausbluten zu lassen.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie vermuten, dass die Ukraine sogar schneller gewinnen könnte, wenn sie noch mehr Waffen aus dem Westen bekäme?
Ja, in der Tat. Das Interessante war, die Russen waren ja nicht überlegen, als sie angegriffen haben. Sie hatten etwa 150 bis 160.000 Mann. Das waren entsprechend 150 bis 160 bataillonstaktische Gruppen, mit denen da angegriffen wurde. Auf Seiten die ukrainischen Streitkräfte hatten schon 200.000 Mann aktive Truppe, hatten 200.000 Mann in der Reserve und hatten 900.000 Mann als Reservisten zur Verfügung. Das heißt, die Ukrainer hatten im Grunde genommen quantitativ eine viel bessere Ausgangsposition als die Russen als Angreifer. Normalerweise sagt man so aus militärischer Sicht, man braucht so, um erfolgreich angreifen zu können, eine 3:1 Überlegenheit. Davon konnte überhaupt keine Rede sein. Und jetzt ist es so, dass über die Zeitachse natürlich beide Seiten Erfahrungen sammeln, learning by suffering. Und die Ukrainer werden natürlich auch durch die NATO-Unterstützung, es sind ja auch NATO-Offiziere, ehemalige vor Ort, die haben gewechselt aus den NATO-Streitkräften rein in sogenannte Private Military Companies, also in Söldnerfirmen. Und die sind als Söldner an der Seite ihrer ukrainischen Kameraden und führen diese ukrainischen Truppen dort im Kampf.
Wie wir heute von unserem Kontrafunk-Kollegen Frank Wahrlich erfahren haben, kommen von einem hohen Vertreter Russlands in Deutschland Signale, dass man unter gewissen Bedingungen zu Friedensverhandlungen bereit wäre. Von ukrainischer Seite vernimmt man aber, dass jede Verhandlung als Sieg Putins zu verstehen wäre. Wie sehen Sie denn die Situation?
Das Problem ist, dass im Grunde genommen sicherlich Russland das stärkste Interesse daran hat, jetzt sozusagen das Eskalationsniveau und das Konfliktniveau runterzufahren. Denn im Grunde, wenn das strategische Ziel darin besteht, zu verhindern, dass die Ukraine der NATO beitritt, dann reicht es ja, dass man jetzt diese, zum Beispiel diese 4 annektierten Provinzen in Besitz hat und auch die Krim noch, so dass im Grunde genommen dieser Zustand des Frozen Conflicts oder des latenten Territorialkonflikts aufrechterhalten bleibt. Damit könnte die Ukraine nicht in die NATO. Das ist wiederum für die Ukraine Ansporn, zu sagen, wir erobern jeden Quadratzentimeter der Ukraine zurück und dann haben wir unseren Territorialkonflikt mit Russland gelöst und können der NATO beitreten. Und der Westen, insbesondere die USA, habe ich ja schon gesagt, denen geht es darum, Russland zu zerstören, Russland auszubluten. Der Verteidigungsminister hat ja gesagt, die sollen nie wieder die Möglichkeit haben, so eine kriegerische Operation zu starten, wie sie jetzt gegen die Ukraine gestartet haben oder wie sie in Syrien, denn da haben die russischen Streitkräfte natürlich dafür gesorgt, dass das Assad-Regime an der Regierung bleibt und dass der Westen natürlich da eine Niederlage erlitten hat in Syrien. All das soll den Russen verwehrt werden und dazu muss der Krieg so lange wie möglich dauern. Also der Westen hat nun überhaupt kein Interesse daran, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Im Gegenteil, gestern fand ja das große Treffen statt mit Marshallplan, Wiederaufbau der Ukraine und so weiter. Damit man was wieder aufbauen kann, muss ja erstmal alles zerstört werden. Josef Schumpeter, der berühmte Nationalökonom, sprach von schöpferischer Zerstörung. Das sind natürlich Geschäftsinteressen und Geschäftschancen für westliche Industriekonzerne, die dann eine zerstörte Ukraine wieder aufbauen. Wobei übrigens klar ist, dass das alles nicht für lau ist. Die Ukrainer landen über diesen Krieg und über die Unterstützung, die der Westen jetzt natürlich erstmal gibt. Das ist eine Vorauszahlung. Das werden die bis zum letzten Dollar und Euro wieder zurückbezahlen müssen. Die Ukrainer landen in der Schuldknechtschaft. Vielleicht interessant am Rande, Großbritannien und Russland haben die letzten Raten aus den Lend- und Lease-Abkommen des Zweiten Weltkrieges im Jahr 2006 an die USA bezahlt. Das heißt, die haben knapp 60 Jahre lang die Kriegskredite abgestottert, die sie während des Zweiten Weltkrieges im Kampf gegen Nazi-Deutschland von den Amerikanern bekommen haben. Und der Ukraine blüht dasselbe Schicksal. Sie sollen nicht glauben, dass die Unterstützung des Westens hier altruistisch und sozialphilanthropisch erfolgt. Das ist ein Geschäft, was da stattfindet.
Rund 30 Jahre war Jürgen Rose im Dienst der Bundeswehr, unter anderem an der Bundeswehr-Universität München. 2007 verweigerte er aus Gewissensgründen seine Beteiligung am Tornado-Einsatz in Afghanistan. Mit ihm sprach ich über die militärische Situation in der Ukraine und einen möglichen Weg zu Friedensverhandlungen. Herr Rose, herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.